Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich an diesem Vormittag hier in der Universität beim Samstagsforum Regio Freiburg. Sie werden fragen, was das ist. Es ist nach meinem Dafürhalten eine alternative Samstagsuniversität, die sich kontinuierlich dem Thema Klimaschutz, neue Energien und im April auch immer der Frage der Atomenergie widmet. Sie wissen aus welchem Grund. Mein Name ist Georg Löser, ich bin Vorsitzender von EcoTrinova, hier links unten mit dem Logo angedeutet. Und unser weiterer Partner ist der UASTA, der Universität Freiburg. Die sind allerdings wohl im Moment in den Semesterferien, wie man in Anführungsstrichen sagt. Und wir machen das seit 4,5 Jahren mit bereits über 100 Veranstaltungen und 50, 60 Führungen. Es sind viele Partner dabei, die hier auch genannt sind, etwa dann das Agenda 21 Büro der Stadt, die Anti-Atom-Gruppe heute, Freiburg dabei, die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen, hier gibt es auch AK Wasser vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, Klimabündnis Freiburg, Energieagentur, Regio Freiburg, sind alles dann Institutionen oder Gruppen, die auch freundlicherweise das Programm verbreitet haben. Das eine Weltforum Freiburg, die Solarregio Kaiserstuhl, FESA, FIUK, das ist Umweltchemieinstitut, IFPRO, das ist Projektmanagement, Innovation Academy Freiburg und dann besonders auch hier bei diesem Termin die IPPNW, deutsche Sektion, also die Ärzte in sozialer Verantwortung, auch mit ihrer Regionalgruppe, die sich unterstützend angeschlossen haben, VCD, Zentrum Erneuerbare Energien der Universität. Ein bisschen unterstützt sind wir von einer Miniaturstiftung und dem Agenda 21 Büro der Stadt Freiburg, aber der Haushalt ist noch nicht durch. Im Wesentlichen ist das Forum ehrenamtlich und wir freuen uns auch, dass die Referenten in aller Regel ehrenamtlich hier beitragen. Wir lassen nachher trotzdem einen Spendekörbler rumgehen, weil wir dann noch einige Unkosten haben, um das durchzuführen. Im April jährt sich immer der Tschernobyl-Jahrestag. Im Grunde ist es aber der Tag, an dem der Unfall begann und es ist ein Unfall, der dauerhaft weitergeht. Sie wissen warum, wegen der Langlebigkeit vieler Strahler, vieler radioaktiver Stoffe. Und deshalb machen wir uns das jedes Jahr zum Thema. Nun, von der Geschichte, wie wir die Veranstaltung geplant haben, das ist natürlich schon ein bisschen her, haben wir im letzten Herbst in der Zürcher Wochenzeitung einen Artikel entdeckt über die fehlenden Mädchen. Und das hat uns sehr erstaunt. Zunächst war unsere erste Bekanntschaft damit und dann haben wir natürlich entdeckt, dass Dr. Scherb aus München der Autor war. Und er wurde dort interviewt von dem Präsidenten der Schweizerischen Ärzte in sozialer Verantwortung, der IPPNW Schweiz. Und das war so ein sehr interessantes Interview. Und da dachten wir, jetzt müssen wir unbedingt das Thema auch nach Freiburg holen und hier dann zum Thema machen. Das war also Tschernobyl und das ist der Hauptvortrag gleich über die Frage der fehlenden Kinder. Es sind wahrscheinlich auch männliche Kinder betroffen, beziehungsweise Nichtgeborene. Und das ist eine sehr, sehr besorgniserregende Frage, weil sie sich sowohl auf Tschernobyl als auch die Folge von Atomwaffentests und sogar im Umfeld von Atomkraftwerken dann widmet, wo Herr Scherb Entdeckungen gemacht hat. Ich werde im Vorspann dann... Ich wollte auch über Tschernobyl und Energiealternativen kurz sprechen. Dann kam natürlich Fukushima dazwischen und da haben wir dann auch ein kleines Teil eingebaut in diesen Vortrag hier gleich, mit dem ich gleich beginne. Als mich Tschernobyl traf, das war 1986, war ich Angestellter vom BUND hier in Freiburg in der damals hier befindlichen Landesgeschäftsstelle. Heute bin ich freiberuflich, freier Ökologe und eben Vereinsvorsitzender. Als ich damals so getroffen wurde, gab es natürlich sehr viel Arbeit. Dann wurde ich krank von der vielen Arbeit. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, ja, Tschernobyl, für den BUND damals. Und das haben wir jetzt wieder ausgegraben, weil Sie da alte Exemplare mitnehmen möchten. Das gibt hier vor, auch andere Bücher zum Thema, weil man daraus doch viel lernen kann. Wir hatten damals ein ziemlich hohes Wissen in Deutschland um die 86 herum. Wir hatten damals auch die Beschlüsse auf einem bestimmten Parteitag, binnen 10 Jahren aussteigen und Versprechungen von Kohl und Teufel hier in verschiedenen Hauptstädten, dass das ja irgendwelche Übergangsenergien gäbe. Und dann passierte doch in der Folgezeit recht wenig, als ein bekannter Regierungswechsel mal erfolgte 1998 und dann gab es das Atomausstiegs, den Konsens, den wir als Ökologen als Nonsens empfanden, weil ja der viel zu lange dauerte. Und so wässerte das dann hin und das Wissen allmählich verschwand etwas. Nur bestimmte Leute, wie der Referent, der nachher bei uns spricht, und einige wenige hielten durch am Thema, wurden aber immer wieder abgelenkt mit anderen Themen. Und so ist halt, sind wir heute dabei, dass wieder die Politiker meistens fragen, wie geht das eigentlich, der Atomausstieg, und lieber langsamer als schneller. Und dann kommen solche Sachen zustande, obwohl 1986 alle Studien schon gemacht worden waren für den sofort- oder ganz kurzfristigen Ausstieg. Sie erinnern sich auch an die deutsche Hilfswilligkeit. Über 1000 Tschernobyl-Hilfsvereine gründeten sich damals. Viele sind auch noch immer aktiv. Und es gab Studien auch landesweise. Es gab dann auch die Becquerel-Bewegung, die ihre Kinder schützen wollte und auch gemacht hat durch strahlenarme Nahrung. Waren also alle sehr aktiv. Nur eben politisch kam es nicht genug rüber, weil eben die damalige Regierung das gut aussitzen wollte. Unter dem Druck der Atomlobby. Es gab auch sehr interessante Reaktionen. Es war schon etwas vorher, nach dem Harrisburg, nach der dortigen Katastrophe, die meiner Meinung nach auch ein kleiner Super-GAU war, wo man erst 10 Jahre später merkte, was eigentlich los war. Und da ging die katholische Kirche, sagte, ja, solche Risiken können wir nicht tragen, wenn Technologien so gefährlich werden für die Menschen. Und wissen Sie, wer am Tag drauf auf seinem Sofa saß, beim Kardinal Höfner in Fulda, die gesamte deutsche Spitze der Atomlobby. Ja?
Nein.
Ja, nee. Das war vom katholischen Philosophen Spähmann an sich die Linie gefunden worden, dass man solche Technologien nicht akzeptieren darf. Und die Erklärung der Bischofskonferenz damals hat das entsprechend auch sinngemäß übernommen. Aber dann wurde natürlich die Kirche sofort als schwacher Punkt erkannt. Und so muss man halt dass die Linien kennen und auch selber als Bürger und politisch Engagierter oder Tätiger immer am Ball bleiben. So. Ich habe jetzt nicht sehr viel Zeit, der Vormittag hat ja auch nur anderthalb Stunden, dreiviertel Stunden noch. Wir haben am Abschluss ja auch ein ausführliches Gespräch ab halb eins und haben bis dahin zwei umfangreiche Vorträge mitzunehmen. Nun, 25 Jahre nichts gelernt. Sie kommen jetzt natürlich auf den Gedanken, man lernt ja im Moment, aber nicht durch Tschernobyl damals, sondern eher durch Fukushima. Sie kennen ja die berühmte Formel von Frau Bundeskanzlerin Merkel, die sagte ja jetzt in einem westlichen Industrieland sozusagen wie Japan, obwohl es im Osten liegt, von uns aus gesehen eher, hätte sich ja nun was getan, man müsste was tun. Und vielleicht hat sie es tatsächlich als Physikerin jetzt erstmals im Leben richtig erkannt. Sie war eine glühende Atomkraftbefürworterin, weil sie die Atomkraft ja sozusagen im Osten kennengelernt hat, wo die Atomkraftwerke immer sicher waren, auch bis auf Tschernobyl natürlich. Also man muss fragen, wer ist wann und wer ist Mann oder Mensch? Wer also bisher das nicht gelernt hat, was notwendig war. Man hat ja einfach weiter betrieben und versucht zu verlängern und dergleichen mehr. Und wer setzt das richtig Gelernte dann auch durch? Die Antwort heißt natürlich Sie, mit Ihrem Einfluss, den Sie ausüben müssen. Und warum gab es unmittelbar nach Fukushima, in den Tagen danach, in aller Welt, möchte ich mal sagen, Erklärungen von Regierungen, jetzt erst recht Atomenergie, wir machen sowieso, wir bestellen mal schnell nochmal, wie die Türken in Russland. Also zunächst gar nichts gelernt. Und Sie können natürlich viel tun, mit Ihrem Verein sich hier anmelden. Das ist eine Möglichkeit auf dieser Website. Das ist der Internationale Tschernobyl-Tag dieses Jahr. Da fehlen noch deutsche Organisationen, weitgehend jedenfalls, weil die vielleicht nicht so viel Englisch oder Französisch sprechen. Aber Sie sehen ja, Sie können sich auch in Deutsch da orientieren. Vor wenigen Tagen fand in Berlin dieser Kongress statt und Dr. Scherb, unser Hauptreferent, war auch dort vertreten mit Vortrag und die Internationale Ärztevereinigung, die ja auch Nobelpreisträger sind. Strahlenverteilung, Strahlenfolgen, Strahlen für die Natur, ausgewählte Folgen für Europa, Freiburg und so weiter. Das passt alles nicht in diesen Vortrag rein. Sie finden ihn dann im Internet ergänzend sicherlich. Und ich werde einige Aspekte rausgreifen. Wenn Sie diese Bilder anschauen, erinnern Sie sich vor allem das rechte Bild, vergleichen Sie das mal nachher mit Fukushima Reaktor 3. Gewisse Ähnlichkeiten sind da zu erkennen. So, der Unfall Tschernobyl wurde ja nicht gleich bekannt. Diese Katastrophe, es hat ja ein paar Tage gedauert, bis die Wolke in Schweden ankam und die Schweden dachten Alarm und hätten selber einen Unfall in ihrem Atomkraftwerk Forsmark nördlich von Stockholm und haben da mal rumgefragt, was eigentlich los ist und bis man dann merkt, aha, es ist gar nicht aus Schweden. Und da war diese Hauptwolke ja schon unterwegs über Weißrussland und nach Finnland und nach Schweden dann und dann kamen andere. Dann hat man natürlich dagegen gearbeitet, gegen weitere Start, diese riesigen Emissionen und dann jede Menge abgeworfen per Hubschrauber über dem Reaktor und die fast 1 Million Liquidatoren arbeiten lassen. Und dann wurde es allmählich unter diesen Sand- und Bleibergen heiß und dann hat es sich wieder erhitzt und dann gab es nochmal eine starke Emission, bis dann das irgendwie gedämpft werden konnte. Diese anderen Wolken aus diesen anderen Tagen zogen zum Teil nach Deutschland über Österreich und haben sich dann in Bayern und so ausgeregnet bis etwas nach Frankreich rein. Anderer Teil zog weiter dann Richtung England, Irland. Da kam dann plötzlich der atlantische Regen, hat das nochmal ausgewaschen. Und so sind die Schafe in Schottland und Wales immer noch zum Teil deutlich zu hoch belastet, als dass sie in den Verkehr dürften. Und die Grenzwerte sind ja sowieso viel zu hoch. Und die letzte Wolke dann erreichte dann den Balkan und die Türkei. sodass dort auch einiges später zu beobachten war. Nun, und glücklicherweise für die Ukraine war die Hauptstadt Kiew relativ, ja, auch belastet, aber gehörte nicht zu den am stärksten belasteten Gebieten hier gelegen. Und Sie sehen, es ist ein buntes Muster, auch durch das weißrussische Gebiet. Man sagt auch, dass die Russen selber dann die Wolke, die nach Moskau zu ziehen drohte, dann noch ausregnen ließ über den weißrussischen Grenzgebieten, damit die 1. Mai-Parade in Moskau nicht verseucht würde. Insgesamt, ja, es gibt dann immer diesen 30-Kilometer-Kreis, aber der ist nicht alles, sondern es gibt insgesamt 160.000 Quadratkilometer, also halbe Deutschlandgröße, die ist sehr stark verseucht und die anderen Gebiete sind nicht gerade unverseucht. 9 Millionen Menschen betroffen, dann haben sich Befliegungen gemacht, wie groß die Verstrahlung ist in Europa und das auf eine schönere Karte dann von der EU gebracht. Die EU ergrünt, aber das Grüne ist trotzdem Strahlung erhöhte, gemessen am leichtesten messbaren Stoff Cäsium 137. Es gibt aber 1400 weitere radioaktive Strahler, die entweichen, lassen sich also nicht von Cäsium und Jod verwirren oder erleichtern, wenn das mehr vielleicht weniger ist, sondern es wird noch viel, viel andere Stoffe dabei, die Millionen Jahre Halbwertzeit haben oder 10, wie das Jod 129 oder Technetium 99, die alle in ihre Schilddrüse wollen. Und das ist mit dem Jod 131 dann lange nicht vorbei, mit dessen eine Woche Halbwertzeit und so. Ja, also hauptbetroffen sehen Sie diese rötlichen, gelblichen Gebiete. Grün, dunkelgrün ist auch noch relativ stark betroffen. Und Freiburg fast an der Insel der Seligen, nicht ganz, weil die Jodwolke, die hier vorbeizog, auch heftig war, also halb so stark wie in München etwa noch war. Und dann auch entsprechend auf die, vor allem die Schilddrüsen dann und Kinder und so weiter eingewirkt hat. Hier sehen Sie es genauer mit Deutschland. War die Gewitterregen, die damals dann im 30. April, 1. Mai kamen, die zogen hier so über Oberbayern und bis nach Oberschwaben hin und dann kamen halt eben die Pilze und die Wildschweine in Verruf und anfangs auch fast das gesamte Gemüse. Freiburg hatte damals Landesgartenschau dann kurz danach und zum Glück gab es in den Tagen hier keinen Regen, sodass wir dann sagten, die Kinder können in Sandkästen wohl spielen, wenn der oberste Zentimeter abgetragen wurde. Und darüber war die Stadt dann sehr glücklich, dass das dann alles stattfinden konnte, diese Landesgartenschau. Also insgesamt sind die Verteilung verfolgt ja durch dieses starke Feuer auch, ja. Manche sagen auch, vielleicht war so eine nukleare Verpuffung dabei, darüber spricht man ja nicht so gerne, ne? Und man sagt halt, okay, es war halt irgendwie ein dummer Angestellter, der das da gemacht hat, und dann lief das schief. Also die Hälfte der Radioaktivität ging nach Europa ohne die ehemalige Sowjetunion, ein Drittel Gutes in die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion und die anderen Prozente verteilten sich über die übrige Nordhalbkugel. Es gibt Leute, die haben abgeschätzt, wie viel Strahlenbelastung für die Menschen da etwa entsteht. Und wenn man weiß, wie viel die Strahlung an Krebs zumindest später erzeugt, dann kommt man zwischen mehreren Hunderttausend bis mehreren Millionen zusätzliche vorzeitige Krebs-Todesfälle. So, aber der Krebs ist nicht alles, sondern es gibt eine große Vielzahl von Krankheiten und gesundheitlichen Erschwernissen. Das habe ich eigentlich schon angesprochen, Herr Dr. Schärpe wird darauf nachher auch nochmal, denke ich, eingehen. Ich möchte nur hier mal zeigen, Strontium 90 und Cäsium 137 sind so mit die Hauptbestandteile zahlenmäßig. Man muss sich vorstellen, wenn ein Kern zerbricht und gespalten ist, dann gibt es zwei Berge von Teilchen, also von strahlenden Teilchen, die entstehen. Und der eine Gipfel liegt in den 130ern und der andere in den 90ern. Warum spricht man so wenig über Strontium 29? Ich vermute, weil es 100 Mal gefährlicher ist als Cäsium 137, so rund 100 Mal strahlenbiologisch. Und trotzdem genauso auch vorkommt. Ja? Das geht dann erstmal in die Knochen und dann anschließend, das Produkt ist wieder radioaktiv, das ist das Yttrium, das geht dann in die Keimdrüsen. Und das hört man natürlich nicht so gerne und redet dann weniger drüber. Neben dem Plutonium 239 gibt es noch ein anderes, das strahlenbiologisch noch viel gefährlicher ist, das 241er. Das macht nämlich dann Americium radioaktives, was dann auch noch sie gerne besonders heimsucht. Kommt also mal die Frage drauf, wo ist das Plutonium hin aus Tschernobyl und wo das Strontium hin? Anscheinend nicht so viel nach Deutschland, sondern es zog mit einer anderen Wolke oder blieb in der Gegend dort. Deshalb fahre ich doch nie hin, außer bevor ich 99 bin. So, also nichts, also alles Vorsicht für diesen Tschernobyl-Tourismus. Es gibt dann immer, wenn Sie Zeitung lesen, lassen Sie sich nicht täuschen, da steht immer drin Mikrosievert pro Stunde oder sonst was pro Stunde mit Sievert. Aber das ist ein Dreiviertel Betrug, diese Zahlen mindestens. Weil, oder Täuschung oder eine Ahnungslosigkeit, je nachdem, wie Sie es einstufen, weil das, wenn Sie rummessen und fahren mit dem Geiger-Müller-Zähler oder rumfliegen mit dem Flugzeug und Drohnen oder Dosis messen mit Festkörperzählern, was weiß immer, dann kriegen Sie nur die Bodenstrahlung und die Strahlung aus der Wolke. die dann zusätzlich auf sie eindringt. Machen wir es nochmal klar, wir kriegen als natürlicher Mensch, also aus der Natur, zwei, drei Strahlenarten hauptsächlich. Einmal die kosmische Strahlung, die runterkommt, die Bodenstrahlung von den urradioaktiven Stoffen und dann noch die vom Kalium 40, was ähnlich wie Cäsium unseren Körper ja dann auch bewandert und in der Natur immer vorkommt. Das machte nach alten Einheiten 100 Millirem pro Jahr, nach neuen Einheiten 1 Millisievert pro Jahr. So etwa, sagen wir mal, jeder dieser Beiträge ungefähr ein Drittel plus minus, grob gesagt, 100. Und sie kriegen dann noch medizinische Strahlenbelastung drauf und ihre Flugzeugreisen dann, und das Radon, wenn sie schlecht gelüftete Häuser haben, dann haben sie so das Doppelte bis Dreifache, also 2, 3 Millisievert pro Jahr, ja. Das ist dann aber gerechnet, eine Rechnung steckt dahinter. So, nicht direkt gemessen. Jetzt kommt aber die Luft, die Sie atmen. Wie wollen Sie denn messen, wie viel in Ihrer Lunge hängen bleibt? Ja, das muss man dann berechnen und dann aus der Wissenschaft dann Dosisfaktoren kennen, wenn Sie so viel Stoff in der Lunge haben, wie das dann verbleibt. Und wenn Sie ein Plutoniumteilchen drin haben und das nicht rauskriegen durch Husten gleich, dann stecken bleibt, dann haben Sie mit einiger Sicherheit dann Lungenkrebs, als auch wenn es Oxid ist. Ja. Und wenn der Boden dann strahlt und das ausgeregnet ist oder sich abgelagert hat, trocken oder nass, dann geht es ja erstmal in die Pflanzen und dann kommt es darauf an, was dann, ob sie die Pflanze essen oder das Tier. Da gibt es dann Anreicherungen oder auch Abreicherungen, meistens aber Anreicherungen, und dann kommt die Nahrungsaufnahme. Und Sie kennen vielleicht am berühmtesten die Anreicherungskette im Meer, vom Meerwasser in die Algen, in die Fische, in die Raubfische und zuletzt der Mensch. Ja? Dann kann sich also die Konzentration vervielfachen. So, alles dieses summiert, zusammen mit dem natürlichen, dem Sockel sozusagen, gibt dann die Strahlendosis in diesem Sievert und wird dann noch auf die Organe bezogen. Sie können natürlich in der Schilddrüse strahlen, 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 dann ist die sehr hoch belastet und auf den ganzen Körper gerechnet ist das dann so mal nicht viel, nicht sehr viel, aber es ist für die Schilddrüse sehr schädlich. Ja? Oder wenn es sich in bestimmten Hirndrüsen anreichert, dann ist es ganz besonders schlimm. Das heißt also, mit dem Sievert, das ist nicht so ganz einfach, wie das in der Zeitung steht heutzutage. Ja? Oder überhaupt nicht so einfach. Und wir können dann ruhig dann für die Leute, die dann dort sich ernähren oder atmen und keine entsprechende Supergasmaske haben, dann sehr viel höhere Werte annehmen. So, die Arten der Strahlenwirkung, Sie hören immer, ist keine Gefahr, keine akute Gefahr. Da müssen Sie aber ans preußische Landrecht denken. Das heißt, akute Gefahr heißt, es steht jemand hier mit dem Hammer bei Ihnen und will Sie auf den Kopf schlagen. Das ist preußisches Landrecht, die akute Gefahr. Ja, so denken auch die Richter häufig noch. Und sind sozusagen die akuten Strahlenschäden durch riesige Strahlenbelastungen. Aber die können dann eben sie sofort matt setzen oder aber diese akuten Strahlenkrankheiten erzeugen und dann schließlich auch zum kurzfristigen Tode bringen. Sofortschäden, ja. Wir unterscheiden ja zwischen Körperschäden und genetischen Schäden. Die Körperschäden werden wissenschaftlich somatisch genannt, Kurzzeit- und Langzeitschäden. Und die bösartigen, die nicht bösartigen, also die malignen dann im Fachwort, und die nicht malignen, die Sterilität, Trübung der Augenlinsen und so weiter. Aber neben all diesen Sachen gibt es dann auch noch die Frage der Niedrigstrahlung. Und das Rätsel der Lösung ist an sich für Sie ganz einfach. Wenn Sie wüssten, und man weiß es, dass auch die natürliche Strahlung zum Schadensgeschehen Richtung Krebs, Richtung Alterung beiträgt, wie viel Prozent, ob es 5 oder 10 oder x Prozent sind in Konkurrenz mit den Chemikalien, den Mutagenen und so weiter, dann ist Ihnen klar, wenn die natürliche Strahlung schon beiträgt zum Schadgeschehen, dann wird jede zusätzliche Dosis diese Wirkung verstärken. Und so ist es auch in der Wissenschaft erkannt worden, dass auch Missbildungen, Zellalterung, Erbgutmutationen und das relativ neue entdeckte Phänomen der Erbmasseinstabilität dann durch Strahlung verstärkt wird. Ein Merksatz, der mir immer klar wird, es ist so ähnlich wie bei Reaktoren. Man sagt ja immer, es kommt so selten vor, hätten die Wissenschaftler ausgerechnet, ach ja, einer Million Jahre vielleicht. Diese ganzen Wahrscheinlichkeiten können aber nichts darüber aussagen, wann es passiert. Da gilt eher das Murphy'sche Grundgesetz der Technik, es passiert alles, was passieren kann, man weiß nur nicht wann. Ja, oder auf Englisch, Technology is master, the faster is disaster. Ja, also wenn Sie das kapiert haben, sind Sie den Politikern auf jeden Fall überlegen, die nicht so genau wissen, was sie tun sollen. Und bei der Strahlung nun ist es so, dass, also wir jetzt gerade gelernt haben, dass jede kleine zusätzliche Strahlenbelastung mit kleiner Wahrscheinlichkeit einen großen Schaden bei Ihnen auslösen kann. Wenn Sie gesünder leben, dann ja, so mit kleinerer Wahrscheinlichkeit. Und das hängt dann von Ihrem persönlichen Reparatursystem ab, was Sie ja auch haben, gegen Strahlen und Ultraviolett und so weiter. So, jetzt gibt es den allgemeinen Streit dann über die Folgen von Tschernobyl, und die Internationale Atomenergieagentur wird am liebsten den Deckel zumachen. Es sei ja alles klar, kaum was los. Und wir werden gleich mal sehen, wieso. Die Internationale Atomenergieorganisation, ja, die ist beim Weltsicherheitsrat ganz schön hoch angesiedelt, ja, in der UN-Kategorie, und WHO ähnlich hoch, aber nicht ganz so. Sie sagen also, es gab ja fast keine Toten bis Mitte 2005, es gab ein paar Schilddrüsenkrebsfälle, die sind ja meistens heilbar nach westlichen Standards, und kein Beweis für alles andere, und insgesamt, ja gut, Krebs muss man anerkennen aufgrund dieser Niedrigstrahlendosis, Ergebnisse aus unabhängiger Forschung. Und ja, 4.000 Menschen würden dann vielleicht sterben vorzeitig, und also schließen. Ne? Die inoffiziellen Stellen, nein, es waren auch offizielle Stellen zum Teil, es waren die weißrussischen und ukrainischen Akademien der Wissenschaften und hunderte von Einzelforschern und der berühmte Jakoblow aus Russland, sein neues Buch von 2009. Übrigens, ja, die kommen natürlich auf ganz andere Zahlen, weil sie vor Ort geforscht haben und auch nichts sozusagen weggeschoben haben, was man nicht sehen wollte. Und man rechnet eben mit sehr viel mehr langfristig Toten, weil zum Beispiel schon von den 800.000 Liquidatoren, diesen Aufräumarbeitern, diesen jungen Männern, ja, die 20, 30, höchstens 40 Jahre alt waren, schon ein Großteil verstorben ist, also weit über 100.000. Und das ist ja nicht ganz normal, dass 15-20% der jungen Männer alle schon mit 45 gestorben sind, ja, oder 50 Jahren etwa. Ne? Das ist nicht nur der Wodka schuld, sondern die Verzweiflung. So, und fast alle Liquidatoren sind krank heute, von diesen hunderte Tausende. Und eine Arbeitsgruppe in der Weltgesundheitsorganisation, die ich auch nennen möchte, rechnet eben mit deutlich mehr Krebsfällen als diese Internationale Atomenergieorganisation, die damals bei Schilddrüsen zumindest, nimmt man das schon mal an oder sieht das voraus, weil es ja die Fälle gibt. Nicht? Und sagt eben auch die ukrainische Tschernobyl-Agentur, dass fast alle Menschen, die dort stark bestrahlt wurden, doch die eine oder andere Krankheitsart entwickelt haben. So, das ist der Streit. Und nun diese gemeinsame Studie, die gemeinsamen Ergebnisse von dieser Atomenergieorganisation und Weltgesundheitsorganisation haben halt ihre großen Mängel. Und die Kritik von internationalen Ärzten und Ukraine und Weißrussland aus den dortigen unabhängigen Stellen sagt eben, dass viele unzweifelhafte neue Forschungsarbeiten einfach ignoriert wurden, mehrere hunderttausend Menschen ausgeklammert wurden und die Berechnungsgrundlage für Todesfälle klammerte alle diese Nicht-Krebserkrankungen und so weiter aus, und viele Tote wurden im Endbericht einfach dann im Kurzbericht vergessen. Also es waren dann nicht 4, sondern 9.000, die schon mal zugestanden hatten. Aber Sie müssen wissen, warum das alles so komisch ist und die Ergebnisse so unterschiedlich sind. Wir hatten einen Grund, haben wir hier, ich will einen Grund, der hier nicht draufsteht, nochmal kurz nennen, hatten wir vor 2 Jahren Frau Professor Schmitz-Feuerhake hier. Und bei der Veranstaltung mit dem Deutsch-Japanischen Kulturverein hatten wir uns erinnert und vorgetragen erhalten, dass ja schon Hiroshima die Grundlage der Täuschung war. Weil der ganze weltweite Strahlenschutz und die Strahlenschutzverordnungen beruhen auf den Ergebnissen von Hiroshima, eben der kurzzeitigen Bestrahlung durch die Bombe und Vergleichsgruppen, aus denen man dann erarbeiten wollte, wie relativ schädlich ist unsere Radioaktivität. Wenn ich so viel Radio bestrahle, was kommt dann raus bei den Menschen als Schaden? Und wenn ich noch mehr bestrahle, was dann? Und das Dumme oder das Freche war, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich war es die Frechheit, und warum können Sie es gleich erklären, das hat man eine bestrahlte Vergleichsgruppe genommen und getan, als sei sie nicht bestrahlt worden. Das heißt, man hat in Hiroshima in der Region die Bevölkerung genommen aus dem sogenannten schwarzen Regen, wo der Staub der Atombombe sozusagen runterfiel und ausregnete, und dort hat man dann das Vergleichspublikum genommen, die Vergleichspopulation. Kein Wunder, dass die Strahlen dann wenig schädlich sind und überall lustig in aller Welt die Strahlenschutzverordnungen dann viel schöne Strahlung erlaubten, die ja so gesund sei oder bei der Medizin hilft. Und in Wirklichkeit war es ja, anfangs tausendfach falsch, heute immer noch zehnfach falsch etwa, sind die Grundlagen der staatlichen Strahlenschutzverordnungen. Und deshalb ist es auch immer so komisch, dass ja vieles, was beobachtet wurde, eigentlich gar nicht sein konnte, weil es ja nicht sein durfte, weil man diese falschen Rechengrundlagen hatte. Ja, von Hiroshima her. So, das ist, und dahinter steckt auch ein zweites Phänomen eben, dass ein Vertrag bei der UN die Weltgesundheitsorganisation in Atomenergiefragen knebelt. Seit 1959, seit das atomfriedlich in der Welt eingeführt wurde von der UN, erkennt die WHO an, dass die IAEO, eben die Atomenergieorganisation, zuständig ist. und alles zu koordinieren, was damit zusammenhängt. Und sie erkennen ein, dass gewisse Einschränkungen zur Wahrung vertraulicher Informationen nötig sind. Also nicht alles zu verraten, was wahr ist. So, das ist also der berühmte Knebelvertrag, wo sich IPPNW sehr gegen wendet und auch wo internationale Aktionen im Gange sind, um die WHO von der Atomenergieorganisation zu befreien. Sind Leute von IPPNW da? Ja, ich glaube, es ist der Fall. Herr Vorsitzender aus Freiburg, Burgemann, ist leider verhindert wegen Trauerfall. Und so, okay. Die Folgen sind bei den Liquidatoren 20-prozentige Zunahme der Krebsrate. Dagegen Gummel in Weißrussland, dann Zunahme um wesentlich mehr, über die Hälfte. Und bei den Frauen auch schon erkennbar die Brustkrebsrate. Die Frauen erkranken 15 Jahre früher als üblich, wobei üblich an sich durch den Atomwaffen-Fallout mitbedingt ist, ja, weil die Brust der Frauen ist relativ krebsempfindlich und da, wenn natürlich Atomwaffenteilchen Fallout reingerät, dann ist das auch schon eine Möglichkeit, dass man dann erkrankt. So, andere Erkrankungen hatten wir schon angesprochen. Sie müssen jetzt nicht nur an Krebs denken, sondern Herz-Kreislauf. Da kann natürlich der Alkohol, der dann aus sozialen Gründen dazu kommt, das noch erschweren. Magen, Darm, Nervensystem, Strahlen stören Nervensystem, auch ihr Gehirn. Und zu viel auf jeden Fall. Und Augenerkrankungen, die sie auch zum Beispiel durch UV ja eben bekannt sind. Und vorzeitige Zellalterung und Zerstörung des Abwehrsystems des Körpers, soweit es das Antioxidantiensystem ist. Sie müssen sich vorstellen, dass Strahlung immer Radikale macht und die müssen von der Polizei wieder eingefangen werden. Und beim Körper heißt das dann Antioxidantien. Das sind Vitamine und andere wertvolle Stoffe, die das können. So, und einigermaßen Ruhe schaffen im Körper, sodass der sich schön gut leben kann. Ja. Jetzt war noch ein sehr unangenehmes Ergebnis, dass 70% der Kinder von betroffenen Eltern als krank registriert sind in der Ukraine. Und das ist natürlich auch wichtig, dass die dann ihre Hilfe kriegen, sowohl von Ukraine als auch von uns. Und dass man bei Erstdiagnosen, auf welche Krankheiten auch immer, eine irrsinnige Erhöhung kriegte in diesen hauptbetroffenen Gebieten. Jetzt möchte ich noch sagen, dass das Ganze schön schwierig ist und Herr Dr. Scherp wird es vielleicht bestätigen, darum zu Tschernobyl zu forschen, ist ganz schön schwierig. Wissen Sie warum? Weil ja erstmal noch kein Glasnost da war von 1990 oder wann das war. Es hieß dann, die Daten über die Havarie hier wurden für geheim erklärt und die Ergebnisse über die Heilung der Krankheiten für geheim erklärt und die Daten über das Ausmaß radioaktiver Bestrahlung von Personal und die Liquidatoren sind das nämlich teilgenommen und alles geheim. Das war also der Befehl vom Juni 1986 aus der russischen Zentrale. Etwas später dann die Anordnung, die akuten chronischen Erkrankungen von Personen, die an der Liquidation so weiter teilgenommen haben und die eine Dosis von weniger als höchste Dosen abgekriegt haben, dürfen nicht in einen Zusammenhang mit der Wirkung ionisierender Teilchen gebracht werden. Also hätte angeblich nichts mit dem Unfall zu tun. Ja? Und also wird sozusagen alles weggekehrt, außer die 50, die da gestorben sind an diesen Superstrahlendosen. Ne? Ja, okay. Und trotzdem kamen eben die Folgen bei den Kinderschilddrüsenkrebs, dann bei den Jugendlichen Anstieg und dann auch bei den Erwachsenen. Das waren dann Fallzahlen, die schon erheblich waren und das steigt dann natürlich weiter an. Bei den Kindern geht es aber allmählich zurück, weil dann natürlich weniger Jod von dem Kurzlebigen da ist. Jetzt kommt natürlich spannende Frage Deutschland und das werden wir nachher im Hauptvortrag auch noch angesprochen kriegen, denke ich. In Berlin zum Beispiel wurden vermehrt Schilddrüsenerkrankungen bei Neugeborenen festgestellt. In Berlin hat dann auch der Dr. Sperling Untersuchungen gemacht für Trisomie, also die, was man sonst volkstümlich Mongolismus nennt. Und selbst in Freiburg, wir haben in einem entfernten Familienkreis einen Fall dann gehabt, unterhielten sich dann auch die Ärzte hier in Freiburg, die Kinderärzte, über die auffällige Zunahme von Trisomie hier in der Region bei den Geburten 9 Monate nach Tschernobyl. Bei uns war ja auch die Jodwolke nicht so arg stark verdünnt vorbeigeweht und vielleicht mit anderen Radionukliden dabei. So, das war dieses Berliner Ergebnis. Das wird Herr Dr. Scherpf vielleicht im Zusammenhang diskutieren mit der Spitze plötzlich eine Vervielfachung der Trisomie 21 hier in West-Berlin, was ja wie eine Insel damals noch war, medizinisch, statistisch gesehen. Ach ja, das hatte ich angedeutet, überspringen wir mal. Okay, nun also die Katastrophe begann. Die strahlen weiter, ein Großteil ist zerfallen, aber das meiste ist noch nicht zerfallen. Man weiß also ungefähr, dass es weiter tötet und krankheitsmäßig sich auswirkt. Und es ist ein Unfall in dem Sinne ja aus menschlichen Maßstäben ohne Ende. Wegen des Plutoniums, wegen der langlebigen Strahler wie Jod 129 und Technetium 99 und so weiter. Man weiß, dass in Europa insgesamt, also Russland und Mitteleuropa und Südeuropa, über 1 Million Strahlenkrebstote vorzeitig auftreten werden. Und weit über 100.000 Schilddrüsenkrebsfälle, über 200.000 Erbschädigungen, über die man noch relativ nur grobe Schätzungen machen kann, weil ja die meisten erst später auftreten, wenn sich die rezessiven Schädigungen dann treffen und spätere Generationen dann die Hauptauswirkungen tragen. Und 1 bis mehrere Millionen andere Erkrankungen. In der Tschernobyl-Region in Europa außerhalb, dann hat man auch registriert in verschiedenen Studien, das können Sie nachlesen bei IPPNW, bei Greenpeace und bei anderen Autoren, ist alles verfügbar, als Übersichtsstudien mit Tausenden von Quellen, dass eben auch viele Todesfälle bei Säuglingen zusätzlich auftraten, außerhalb der Tschernobyl-Region und Fehlbildung bei Neugeborenen in der Türkei, wo auch immer die dann in Foto, auch mit diesen schrecklichen Fotos zur Verfügung stehen und Abtreibungen vor allen Dingen in Südeuropa dann vermeldet wurden. Ob sie anderswo auch recherchiert wurden, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Strahlenmathematiker und Epidemiologe, sondern einfacher Physiker und Biologe. Und Fazit ist eben, bleibt eine riesige Katastrophe in jeder Hinsicht und war damals die größte industrielle Katastrophe, die die Menschheit bisher hatte. Und man weiß im Grunde auch nicht, welche Folgen alles kommen werden. So, Gorbatschow sagte, Franz Alt, können Sie da nachlesen, immer noch nachlesen, auf der Sonnenseite, die ich sehr empfehle, kann man kostenlos abonnieren, jede Woche, und die Kosten, nicht? Und das ist auch ein Beitrag zur Auflösung der Sowjetunion und diese Kosten damals. Und die immer noch weiter folgen. Man deckelt dann die Kosten, man hilft den Leuten dann nicht mehr so viel, versucht möglichst wenig zu helfen. Das war übrigens auch ein Grund, warum Hiroshima das so gedeckelt wurde. Gleich kamen die Amerikaner und wollten die Strahlenfolgen beherrschen sozusagen in Japan. Das war natürlich mit aus dem schlechten Gewissen, weil sie auch ihre eigenen Leute durch Atomwaffentests belastet hatten. Und wenn Sie die amerikanische Rechtssituation kennen, kann ja einer, der Schaden hat, da riesige Schadenersatzforderungen durchsetzen in den USA. Und die wollte man gerne 30 Jahre lang deckeln, ja, bis so in die Ende der 80er Jahre hinein, bis 1990. So hat man auch dann die Tschernobyl-Folgenforschung schnell gedeckelt, vor allen Dingen was dann die Wirkung von Jod betraf. Da saßen die Amerikaner am Schallknüppel und haben das dann klein gehalten, auch über die IEA. Wenn Sie dem mal nachgehen, sehr interessant, man findet einige Stellen dazu in der Literatur, warum also aufgrund des Schadenersatzverordnungsvermeid der amerikanischen Regierung gegenüber ihren eigenen Schadenstrahlenopfern das alles so gedeckelt wurde und kleingerechnet wurde. Und dasselbe Phänomen war natürlich in Russland auch dann, aber trotzdem diese riesigen Kosten. So, als kleiner Kapitelsprung zu Japan aktuell. Diese riesige Erdbeben von dem 11. März war eigentlich in fast ganz Japan. Die Kreise verdeutlichen, wie stark es an dem jeweiligen Ort war. Hier liegt ungefähr Tokio, da war es nicht ganz so stark. Und hier liegt unsere Unglücksregion, hier etwa, ja, 200 Kilometer nördlich. Und da sieht man das mit der Japan-Karte, dass ja, man sieht es, dass doch recht viele Atomkraftwerke dort verstreut sind. Der Atomstromanteil ist etwas höher als bei uns, aber nicht bei weitem nicht so wie in Frankreich. Und die waren alle aus der Ölnot damals gebaut worden nach den Ölkrisen, um sich da unabhängiger zu machen. Fukushima dann ungefähr 40, 50, 80 Kilometer von der großen Millionenstadt Sendai hier entfernt. Und hier sehen Sie dann die Kreise um die 6 plus 2 Reaktoren dort. Jetzt ein kleiner Blick auf die Bauweise. Es sind Siederwasserreaktoren. Die ersten waren mehr oder weniger direkt amerikanisch und dann nachher japanischer Nachbau der General Electric. Die Reaktoren, was ich Ihnen eigentlich nur zeigen möchte auf diesem Bild, ist, dass hier der Reaktordruckbehälter rot und schlank hoch eingezeichnet ist, mit einem, wo der Kernbrennstoff drin sein soll und bleiben soll. Und hier dann drumherum ein schlankes Sicherheitsbehälter, Containment oder Sicherheitsbehälter. Und drumherum dann das Reaktorgebäude, was dann hier oben so einen etwas Leichtbauaufsatz hat. Und hier in einem der oberen Stockwerke das Lager für gebrauchte Brennelemente, wenn der Reaktor gewartet wird. Oder bei dem einen war das ja gerade alles in diesem Schwimmbecken drin und dort muss halt Wasser drin sein, weil das noch mit ein paar Megawatt Hitze strahlt und sonst schmelzen wird und sich dann die flüchtigen Teile dann in die Umwelt gelangen. So, also hier im oberen Stockwerk. Ne? Und jetzt vergleichen Sie mal diese Bauhöhe nachher mit den Fotos, die Sie jetzt sofort sehen werden. Es gab ja diese Explosionen, das haben Sie alles gesehen. Hier die Wasserstoffexplosion bei dem Reaktor 1, gleich am Samstag, da waren wir gerade im Stuttgart- und Neckarraum, dann am Demonstrieren mit der Menschenkette. Und das war schon schlimm genug. Und dann im Reaktor 3, zwei, drei Tage später, diese Reaktion. Sie müssen nur wissen, der Reaktor 3 war der gefährlichste eigentlich, weil er ein Plutonium-Uran-Mischoxid hatte, was also reaktortechnisch nicht so gut beherrscht wird. Da kann also auch mal eine eher eine Chance auf eine nukleare Verpuffung, sage ich mal, oder eine schmutzige Atombombenexplosion stattfinden, weil Atomreaktoren im Grunde nur gebremste Atombomben sind, sagte mal mein Kollege Dr. Neumann bei der Stadt Frankfurt, der Energiereferent und auch Physiker. Und diese Wolke sieht ja schon ein bisschen anders aus als die Wasserstoffexplosion von vorher, nicht wahr? Und jetzt suchen sie mal dann, das trieb man zum Glück, alles über den Ozean weg Richtung Nordamerika, fast alles. Das, was blieb, war noch genug. Jetzt suchen Sie mal diesen Reaktor 3 hier. Ja? Wir gucken mal so ein paar Bilder durch. Sie sehen die gesamte Bauhöhe und der Reaktordruckbehälter mit seinem Sicherheitsbehälter ging so etwa auf die Höhe dieses Fensters, was hier zu sehen ist, ja? Was man dann reingemacht hat, damit der Wasserstoff sich nicht immer noch weiter ansammelt. Jetzt suchen Sie den mal hier. Ne? Oder wo ist halt dann der Reaktordruckbehälter? Wo ist denn das Schwimmbecken hin mit den Brennelementen? Und wo ist das Containment hin? Ne? Dann sehen Sie so ein komisches Loch im Turbinenhaus, da muss was Schweres reingeflogen sein von oben. Ich mache mir da so meine Gedanken. Ne? So ein schwarzes Gebräu ist da, hier sieht man es noch ein bisschen mehr rumqualmen noch. Was ist das hier eigentlich, diese komische Urmasse da? Ja? Wo ist er eigentlich? Ne? Wie hätte er sein müssen? Und da äußert sich keiner drüber, komischerweise. Ja, sagt immer nur, ja, man weiß nicht genau, was da los ist. Und das ist das Maschinenhaus von oben, da liegt irgendwas runter, was da reingeflogen ist. Und dann sieht man hier irgendwo bei der Gesellschaft für Reaktorsicherheit an diese Folien, Reaktor 3, Zustand unbekannt, eventuell nicht beschädigt. Naja. Und dann nicht funktionsfähig und so weiter. Ja. Also es ist schon, die Unwissenheit ist doch groß und wird so verdeckt. Jetzt suchen Sie mal die natürliche Strahlung hier auf dieser Tabelle. Ich erinnere mich noch an die Tabelle in der Badischen Zeitung, die war natürlich für Laien total daneben, absolut daneben. Vor ein, zwei Wochen, ja, diese grafischen Darstellungen, die dieses Jahr nachzuahmen versuchte. Also die natürliche Strahlung ist 0,1 Mikrosievert pro Stunde. Hier sind schon mal 2000. Also das ist ein Bruchteil von dieser Nulllinie, die hier quer rüber geht, ist die natürliche Strahlung. Ja? Und 2000 ist dann schon 20.000-fach. Und dann geht es ja so ganz schön hoch. Und hier ist am Hauptgebäude vom Reaktor dann eingetragen, diese graue Chiffrierung, wie das dann da das Niveau so war. Also 40.000-fach erhöhte Strahlendosis, da können Sie nicht lange arbeiten. Ja? Schlecht meine ich. Und jetzt so ein Flugzeug, was da rumflog, unbemannt, dann hier, das sind so die 20, 40 Kilometer. Wenn Sie mal das Schwarze anschauen, da ist es dann ungefähr 1 Millionenfach erhöht in der Luft noch. Ja, das Flugzeug war ja nicht am Boden lang gekrochen, in der Luft 1 Millionenfach erhöht. Da hätte man sich lieber nicht aufhalten sollen oder langfliegen sollen, das war ja auch unbemannt. Und selbst in diesen roten Zonen, auch in blauen Zonen, würde ich niemals hingehen. Ja? Das ist schon dann ein Opfer, was man erbringt und mit großer Todeswahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit. Nun war es ja so, wir haben keinen Ozean hier, wir haben nur Schwarzwald oder wir haben andere Teile Mitteleuropas in der Umgebung, nächstens 1-2000 Kilometern. Die Japaner hatten Glück im Unglück noch ein Stück weit, weil ja in diesen 4 Wochen, 5 Wochen, wie lange haben wir jetzt her, vielleicht nur 3-mal die Wolke so Richtung Tokio und andere Hauptinseln so rüber lang strich. Hier war es mal am letzten Wochenende auf Umwegen übers Meer, dann nach Südjapan und dann ein bisschen wieder zurück und dann kam der Regen, also 3-mal etwa, glaube ich, zog das dann auch in abgeschwächter Form über die Hauptgebiete Japans. Und in Tokio waren an einem Tag bald danach ja auch 22-fach erhöht gemessen worden in der Luft, hat der Fernsehsender mitgeteilt, hier NHK, wie er heißt. Und das ist aber deutlich mehr, als wir nach Tschernobyl in Freiburg hatten. Jetzt kommt das Kapitel Deutschland. Und wie sicher sind die Kraftwerke? Wir wussten es immer, dass sie unsicher sind. Auf der deutschen Risikostudie 89 stand das alles drin, mit diesen Wahrscheinlichkeiten, die ja nicht sagen, wann es passieren könnte. Und es kann vorkommen. Wir wollen es jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, das ist zu sehr reaktortechnisch. Aber bei IPPNW fand ich einfach dann die Spiegelquelle unter Wissenschaft, dass ja die deutschen Reaktorexperten befürchten, dass bei bestimmten Unfallarten der Reaktordruckbehälter wie eine Rakete nach oben schießen kann, ja, und dann sich nach außen den Weg bahnt und das Gebäude auch zerstört, wenn es im Inneren zu einer bestimmten Art von Kernschmelze kommt, wenn bestimmte Teile mal irgendwie wegbrechen. Das also auch bei deutschen Atomkraftwerken. Und hier steht es nochmal, dass tonnenschwere Reaktordruckbehälter wie eine Rakete nach oben schießt und das Containment durchschlägt, so der Atomexperte von IPPNW. Es ging damals ja um die Notfallmaßnahmen, wenn was Schweres passiert in deutschen Reaktoren, dann sollte es ja anlageninterne Notfallmaßnahmen geben. Nicht nur das Wallmann-Ventil, wo man den Dreck nach draußen lässt, damit das Ganze nicht platzt, sondern auch innen. Und da schreibt die Deutsche Gesellschaft für Reaktorsicherheit am Beispiel der neuesten Atomkraftwerke Deutschland, das kann versagen, weil bei kleinen Lecks ausgerechnet einer Schweißnaht etwa das System nicht funktioniert, das Notfallsystem. Und die Notfallmaßnahmen PDE sind systemtechnisch nicht durchführbar oder ihre Erfolgswahrscheinlichkeit wird als gering eingeschätzt. Die offiziellen deutschen Gutachter, ja, für die Bundesregierung im Jahre 2010, Entschuldigung, ne? Nochmal zurück, ne? 29.09. hat das die IPW ausgegraben, es war also bekannt, als die Bundeskanzlerin die Laufzeit- oder Gefahrzeitverlängerung vornehmen ließ. Und jetzt rudert sie wieder zurück, war ja alles bekannt. Deutsche Reaktoren, Krümmel von unten, ja, Siedewasserreaktor, da kommen die Steuerstäbe von unten und müssen hoffentlich hochgeschoben werden können zum Abschalten. Wenn der Strom ausfällt, ist das ein bisschen schwieriger natürlich, per Hand geht das nicht. Da fliegt die Verwirrung noch mit GAU und Super-GAU. Ein GAU ist immer was Schönes noch im Vergleich zum Super-GAU. Denn ein GAU ist ein Behördenbegriff. Deutsche Reaktoren müssen einen GAU aushalten. Das ist Definition der größte anzunehmenden Unfall, auf den das Atomkraftwerk ausgelegt wird, damit es genehmigt wird. Ja? So, das heißt, aber dahinter steckt sozusagen, Sie brauchen keine langfristige Umsiedlung. Wenn ein solcher GAU passiert, dann sind Sie gerade noch, können Sie irgendwann mal in Ihre Gegend wieder zurück. Ein Super-GAU ist alles, was drüber ist. Und Harrisburg war ein kleiner Super-GAU, denke ich. Tschernobyl äußerst großer und Fukushima sowieso auch. Also es wird meistens falsch gebraucht, weil der Mensch denkt, der Leser denkt, oder der Journalist denkt, der größte anzunehmende Unfall sei schon der größtmögliche. Ist aber ein Pustekuchen. Es ist ein relativ kleiner Unfall gegenüber einem echten Super-GAU, der wie Tschernobyl ist das 1000- bis 10.000-facher Unterschied. Wir haben so eine Super-GAU-Möglichkeit hier in der Nähe in Fessenheim. Es ist überschwemmbar, das ist unser Tsunami, 7 Meter unterhalb Rheinkanal, nicht erdbebensicher. Denken Sie an Basel 1356, wurde Basel mit einem schweren Erdbeben zerstört. Das AKW ist alt, schon rissig und die Erde ist Pudding drunter, also so ähnlich wie Pudding. Wenn Erdbeben sind, verstärken sie sich und treffen dann auf diesen Altreaktor. Und das überlegt man jetzt auch. Die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen, 1974 haben in den 80er, 90er Jahren eine Studie machen lassen vom Öko-Institut, was ist, wenn Fessenheim was passiert. Und dann sieht man halt die Wolke dann je nach Windrichtung forttreiben bis nach Nürnberg, etwa wo man das Weite suchen sollte und hier in den inneren Zirkeln bis Schwäbisch Hall und Stuttgart sollte man dann lieber längerfristig umziehen, ja? Oder lieber auswandern. Und das ist auch alles bekannt seit 1992, die Studie von Prognos und Uni Münster für die Bundesregierung, nämlich deutsche Risikostudie, die Folgen, je nach Unfallgröße, nur Krebstote vorzeitig 2 bis 12 Millionen, also schlimmer als Tschernobyl, weil ja die Wolke hier nicht über alle Welt kreist, sondern uns als dicht besiedeltes Land direkt dann trifft. Nicht? Also es erschreckt sie sich und mich auch immer wieder, sich das vor Augen zu führen. Es war alles bekannt seit 1979 spätestens und später umso deutlicher, man hat es ignoriert, was eigentlich da zu sagen wäre und zu beschließen wäre. Es kommt also nicht darauf an, auf kleine Wahrscheinlichkeiten für Katastrophen, sondern dass sie überhaupt eintreten kann. So, zu gefährlich und bedroht selber die Atmosphäre durch Atomwaffenkonnektionen. Ein kleiner Atomkrieg in Indien, China oder sonst wo, auch wenn er aus Versehen oder sonst Russland oder so ausgelöst würde oder wer weiß wo immer durch Versehen, würde uns den nuklearen Winter bringen. Den können wir auch kaum überleben. 20, 30 Grad kälter für ein paar Jahre. So, Hoffnung ist dann gestern, der Generalrat Hochrhein hat beschlossen, Fessenheim erstmal nicht wieder anzustellen, den einen Block und den anderen auch erstmal abzuwarten und alle Atomkraftwerke am Oberrhein, die 13 in der Schweiz und hier im Oberrhein und Hochrhein uns bedrohen, mal zu untersuchen erstmal. Ja. Also man will nicht nur auf Fessenheim achten, das finde ich sehr wichtig und richtig. Und man hat in Straßburg einstimmig beschlossen, eine Enthaltung und jetzt in der Stadtgemeinschaft gestern Straßburg mit 28 Kommunen, wie Straßburg mit Mehrheit das zu beschließen und man will eben jetzt verstärkt daran arbeiten. Und Sie und alle wir sind nun gefordert, den Ausstiegspfad des Öko-Instituts, hier in der Badischen Zeitung bisher nicht dargestellt leider, mit den Reserven wahrzunehmen, also sofort 7, 8 Reaktoren abzustellen, die Kaltreserven warm zu machen, die Spitzenlast zu deckeln oder zu schalten, das geht ja auch. Kraftwerke sind im Bau einige und dann haben wir noch den Zubau erneuerbare Energien wie Wasserkraft und Biomasse, die sichere Leistung erbringen kann. Photovoltaik, Wind ist hier gar nicht gezählt. Dann können wir also binnen weniger Jahre sogar komplett aussteigen. Wir könnten es mit Mühe und Not auch sofort machen, wenn wir die Lehren aus Brasilien beherzigen. Die hatten nämlich mal Wasserkraftdammbruch und Trockenheit und mussten plötzlich 30% Strom sparen. Ja? Über längere Zeit. Ne? Das geht. Man muss da nur Kampagne machen und sagen, dusch schneller, wenn du eine elektrische Dusche hast. elektrische Warmwasser machst, dann duschst du mal schneller oder singst kürzer darunter und ähnliche nette Sachen. Ja, was kann man jetzt tun? Mahnwache heute, Montag, Atomausstieg selber machen. Badenova ist schon relativ gut, aber noch nicht perfekt. Muss noch sein. Abschalten, unterzeichnen, überall kann man unterschreiben, Internet. Man kann seine Bank prüfen, wo sie ihr Geld anlegt oder zu atomstromfreien Banken gehen, spenden, politisch aktiv sein, Strom sparen. Und jetzt kommt, was ich kurz sagen will, Blockheizkraftwerke bauen. Wir haben natürlich wunderbare Vorbilder, Plus-Energiesiedlungen, wo die Häuser im Schnitt mit ihrem Solarstrom übers Jahr gesehen eine positive Energiebilanz haben, was Primärenergie betrifft, oben die Erzeugung, unten der Verbrauch, je nach Jahreszeit. Aber wir haben das Winterloch und bei Altbauten natürlich sehr viel stärkeres Winterloch. Und das überkommt man in Bioenergiedörfern relativ gut. Die sind nämlich definiert, dass man mehr Strom erzeugt im Dorf, als man verbraucht und bei der Wärme auch einen Großteil schafft. Also mit Abfälle von Landwirtschaft und Waldwirtschaft geht das ganz gut. Aber in den Städten etwas schwieriger. Darum hat man in Deutschland das Kombikraftwerk erfunden. Das ist eine Mischung von Solar, Wind und Biogas und Speichern. Man kann das dann, wie die Forscher festgestellt haben, dem Lastgang, dem tatsächlichen Lastgang in Deutschland im Maßstab 1 zu 10.000 anpassen. Das funktioniert ganz gut, aber nicht 1 zu 1, weil dann die Biomasse viel zu wenig ist. Und die Pumpspeicher würden aber weitem, weitem nicht reichen. Da müsste man ganz Deutschland mit Pumpspeichern zupflastern für den Winter. Geht nicht. Sondern wir müssen gucken, dass wir das mit den Blockheizkraftwerken machen. Zunächst haben wir eine große Brennstoffauswahl. Fast alles, was sozusagen Motoren treiben kann, geht da auch rein. Aber wir machen dann eigenen Strom und eigene Wärme in jedem Haus. Und die stromerzeugende Heizung im Keller, 1000 mal BHKW in jedem Stadtteil, im Dach eben noch ein bisschen Photovoltaik drauf und dazwischen Strom sparen. Dann ist das die Stromsanierung von Gebäuden. Die ist viel wichtiger im Moment als die Wärmesanierung, obwohl sie zur Wärmesache auch beiträgt. Es kommt aber darauf an, nicht nur Methan, also Erdgas zu haben, sondern auch das Methan anders wie zu ersetzen. Es geht natürlich durch Holzvergasung, wie in Ulm ein Stadtteil, oder in Landwasser durch Deponiegas, Biogas aus ihren Küchenabfällen und so weiter. Aber wir haben die Chance, aus Solarstrom, Windstrom und anderem Strom, aus Erneuerbaren, dann erstmal Wasserstoff zu erzeugen über Elektrolyse und dann aus der Biomasseanlage oder aus der Luft Kohlendioxid zu holen und das zu Methan zu machen. Ist in Deutschland erfunden und in Betrieb und in Rheinland-Pfalz schon bei einer kommerziellen Firma Juwiwind im Einsatz im kleinen Maßstab, und das müsste jetzt überall gebaut werden, weil wir ab und zu sehr viel Überschuss schon haben aus Windkraft in Norddeutschland oder in manchen Gebieten Bayerns auch aus Solarenergie dann in den nächsten Sommerferien Überschuss haben werden. Und der Strom ist dann billig, weil der Überschussstrom an der Börse ist. Hier der Beweis, Juwi und so weiter testen das ja schon. Dann haben Sie Erdgas künftig aus Windstrom erzeugt, das hätten Sie nie gedacht. Ne? Hier die 100 Vorbildregionen in Deutschland, die schon Beschlüsse haben. Warum hat der Landkreis hier das noch nicht? Warum hat die Stadt Freiburg das noch nicht? Warum hat der Landkreis Emmendingen das noch nicht, solche Beschlüsse? Die müssen jetzt kommen, solche Beschlüsse, und dass wir dann auch zu 100% Solarstadt werden auf vielfältigem Wege. Nicht? Freiburg kann es auch, es wird noch nicht geglaubt, man muss es mit der Region nämlich machen. So, jetzt habe ich Ihnen ein paar Fortschritte gemacht, durch vier Kapitel, von denen ich eigentlich nur ursprünglich eins, nämlich Tschernobyl, berichten wollte, aber ich fand, das andere gehört auch dazu. Und bitte?
Es tut mir leid, also das erschöpft mich so sehr, Redegeschwidrigkeit. Ja. Ich konnte nur Viertelstunde zuhören.
Ja. Sie hat recht.
Das ist früher, alles ist dann umsonst, das ist schade.
Nein, es ist nicht umsonst, Sie werden es dann...
Es
wird im Internet veröffentlicht, heute Morgen, ja. Es ist auch viel auf einmal, weil wir ja 26 Jahre geschlafen haben, möchte ich mal sagen. Ne? Wir müssen jetzt in kurzer Zeit in den nächsten...
Jetzt ist früher schlagen sollen. Jetzt ist zu spät für diesmal.
Nein. Sie haben recht, ja. Es tut mir leid, man hätte es eher sagen müssen, ich bin immer zu schnell, weil zu viel zu sagen ist. Und wir müssen aber ein bisschen aufholen in der Zeit. Sie müssen schauen, dass Sie Ihre Zeit auch einsetzen für die Alternativen und für den Atomenergieaufstieg. Ja. Müssen wir beschleunigen. Die Bundeskanzlerin will im Juni entscheiden, der Bundestag. Ja. Und wenn wir keinen Druck erzeugen in der Zeit, werden die Bremser sich wieder halbwegs durchsetzen. Und das wäre schlecht. Ja. Wir haben die Chancen, das in den Griff zu kriegen. Und denken Sie zu Hause nochmal in Ruhe nach. Wir haben auch andere Leute hier, die die Blockheizkraftwerksache vorantreiben wollen. Ja. Von dem nächsten Stadtteil in Viere zum Beispiel und anderen Stadtteilen, wo die Chancen sehr gut sind. Wir machen im Herbst eine Kampagne dazu. Und wir dürfen uns nur nicht ablenken lassen mit Sachen, die nichts mit dem Atomausstieg zu tun haben in diesem Feld. Ja. Wärmedämmung hat leider relativ wenig zu tun mit Atomausstieg. Sie müssen an den Strom ran. Ja. sparen oder selber erzeugen oder Gewerbe. Warum haben hier die Hotels keine Blockheizkraftwerke, bis auf wenige Ausnahmen? Ja. Es rechnet sich, man muss nur mal nachrechnen. Ja. Auch in Wohnbauten gemeinsam. Wir haben in Freiburg immerhin 200 Blockheizkraftwerke in Wohngebäuden. Ja. Jetzt werden immer mehr. Und das sind Wohneigentümergemeinschaften, es sind zum Teil Mieter-Vermieter-Kombinationen, es geht alles. Sie können das im Samstagsforum bei den bisherigen 100 Vorträgen auch nachschauen. Ja. Ins Internet, Ecotrinova und dann Samstagsforum. Und schon kommen Sie in die bisherigen Vorträge rein. Und so hänge ich diesen dann auch zum Nachlesen bei Ecotrinova.de. Ich schreibe die Website nachher nochmal an, ins Internet im Verlauf des Tages. Und dann können Sie diese Vorträge auch nachlesen, wenn es Ihnen zu schnell war. Sie haben ja alle Zeit Ihres Wochenendes sozusagen oder der nächsten Tage, um dem nachzugehen. Ja. Deshalb bitte ich um Entschuldigung. Und,